Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Sendung Zoom auf novaradio.ch. Heute werde ich Ihnen einen Ritterorden vorstellen. Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Wird uns Frau Doktor der Philosophie Donata Maria Kretlow-Benziger näherbringen. Wir werden das Interview in zwei Teilen durchführen und aus dem Studio begrüßt Sie Davor Novaković. Liebe Frau Kretlow, herzlich willkommen in der Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Dankeschön und guten Tag, Herr Novaković.
Bevor ich Ihnen die erste Frage stelle, könnten Sie sich bitte ganz kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne mache ich das. Ich bin 50 Jahre alt, bin verheiratet seit bald 30 Jahren. Ich bin Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Ich bin von Beruf Historikerin. Im Moment arbeite ich unter anderem auch am Bourbaki-Panorama in Luzern als Historikerin. Und seit 2018 bin ich die Statthalterin der Statthalterei der Schweiz und Liechtenstein des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Ich habe auch mehrere Artikel im Bereich zu den Christen im Heiligen Land, zur Situation der Christen im Nahen Osten veröffentlicht.
Nun zur ersten Frage. Können Sie uns etwas dazu sagen, wann wurde der Orden gegründet?
Der Ritterorden verdankt, wenn man das so will, seinen Ursprung, also die Tradition des Ritterordens, der liegt sehr weit zurück. Der liegt nämlich bereits in den Kreuzzügen, und zwar in diesem Brauchtum Ritter mittelalterlicher Männer, dass die nach Jerusalem gepilgert sind und dort den Ritterschlag am Heiligen Grab empfangen haben. Dann aber 1847, als das lateinische Patriarchat von Jerusalem wieder gegründet wurde, wurde auch der Ritterorden als Institution am Heiligen Stuhl errichtet.
Können Sie uns die Vorgeschichte des Ritterordens näher bringen? Sie haben schon etwas gesagt, aber mit dem Mittelalter würden wir zuerst beginnen.
Ja, sehr gerne. Das verhält sich so, genau, ich habe das kurz angesprochen, eben dass diese Tradition, dieser Ritterschlag am Heiligen Grab, verbunden mit einer Pilgerreise, das hängt eben immer alles zu tun mit dem mittelalterlichen Pilgerwesen. Und dann seit der Kreuzzugszeit, also im Jahre 1099, erhielten zuerst Adelige, später dann auch, aber auch Bürger, eben diesen Ritterschlag am Heiligen Grab. Und ganz interessant für uns Schweizer jetzt ist auch, dass zu den ersten urkundlich belegbaren schweizerischen Rittern vom Heiligen Grab gehörte beispielsweise auch der große Berner Adrian von Bubenberg, der wurde 1466 dort zum Ritter geschlagen. Also diese Tradition liegt eigentlich durch das ganze Mittelalter vor. Dann aber kommt der entscheidende Wendepunkt, wenn man so will, in der modernen Entwicklung auch, hängt mit der Neustrukturierung des Ritterordens zusammen. Das ist die Wiedererrichtung des lateinischen Patriarchats. Das war 1847 durch Papst Pius IX, als eben der Ritterorden ein nach klaren Regeln, hat auch Statuten bekommen in dem Jahr, hierarchisch strukturierter päpstlicher Ritterorden wurde.
Bevor wir zur Neuzeit kommen, die bekanntesten sind ja die Tempelritter oder die Malteserorden und jetzt Ihr Orden. Wo gibt es die größten Unterschiede, obwohl der Tempelritterorden ja gar nicht mehr gibt?
Genau, das sagen Sie richtig. Die Templer, die wurden schon ja sehr früh bereits wieder aufgelöst. den gibt es heute nicht mehr. Die Malteser, die gehen von einer ganz anderen Geschichte aus, weil im Mittelalter, wie gesagt, zieht sich die Gründung des Ordens bis zur heutigen Zeit durch. Die haben aber auch andere Aufgaben. Und zudem, Malteserorden ist souverän. Das heißt, völkerrechtlich hat er einen anderen Status als beispielsweise wir. Wir, also der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, wir sind eine direkte Institution des Heiligen Stuhles. Das heißt, wir gehören direkt unter die ganze Organisation der Kirche. Also wir sind direkt abhängig unter dem Heiligen Stuhl, wo eben der Malteserorden völkerrechtlich souverän ist. Also das ist, glaube ich, heute der bedeutendste Unterschied zwischen diesen beiden noch existierenden Orden.
Wie sieht es heutzutage aus mit dem Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem?
Heute ist es so, also bereits seit dann 1949 ist es ein Kurienkardinal, der Großmeister des Ordens ist und der auch der Leiter des Ritterordens ist. Ganz klar, der Papst ist und bleibt natürlich unser oberster Chef, aber er hat eben die Leitung des Ordens an einen Kurienkardinal abgegeben. Im Moment ist dies der Italiener, Kardinal Fernando Filoni, der jetzige Großmeister ist.
Kommen wir nun zu Aufgaben und Ziele des Ordens. Können Sie uns da die ganze Sache ein bisschen näher bringen, vor allem Aufgabe und Ziele?
Sehr gerne. Auch hier darf ich wieder zurück in diese Gründungszeit, eben in die Zeit von 1847, denn bereits zu der Zeit gab der Papst dem Ritterorden den Auftrag, die Christen im Heiligen Land zu unterstützen und die Spiritualität der Ordensmitglieder zu fördern. Das heißt, wir sind ein karitativer Orden und unsere Mitglieder, die helfen durch ihre Spenden, aber auch durch ihre Gebete und durch ihre Verbundenheit den Christen in Israel, den besetzten palästinensischen Gebieten, also im Westjordanland, dann in Jordanien, in Zypern, dann aber auch seit neuester Zeit in Ägypten, Libanon, Syrien und im Irak, eben diesen verfolgten Christen. Man kann sagen, dass der Ritterorden jetzt der größte Finanzgeber ist des lateinischen Patriarchats. Und das heißt, hier werden vor allem religiöse, karitative, kulturelle und soziale Einrichtungen finanziert. Hier spreche ich vom Aufbau, Betrieb, dann aber auch Unterhalt von kirchlichen Schulen, Kindertagesstätten, Spitälern, sogar Universitäten, dann aber auch weitere humanitäre, pastorale und soziale.
Weshalb hat sich der Ritterorden so auf andere Länder ausgedehnt und nicht nur im Heiligen Land, dass sie dort die Christen unterstützen?
Ja, das ist eine gute und berechtigte Frage, denn ursprünglich hat es sich tatsächlich auf diesen geografischen Begriff des Heiligen Landes beschränkt. Aber in neuester Zeit hat eben der Papst gesehen, dass es viele bedrängte, wenn nicht sogar verfolgte Christen gibt in diesem sogenannten erweiterten Heiligen Land. Das heißt, in gewissen Ländern ist es schwierig, dass die Kirche selber Institutionen dort betreiben kann. Aber beispielsweise gibt es sehr viele christliche Flüchtlinge aus dem Irak, die sind in Jordanien. Und wir als Ritterorden, wir haben in diesen jordanischen Camps, Flüchtlingscamps, haben wir, das ist eines unserer Projekte, wo wir eine Kindertagesstätte, eine kleine Schule aufgebaut haben, dass diese christlichen Flüchtlinge, denen es ganz, ganz, ganz schlecht geht im Irak, also ganz schlimm, die werden da verfolgt mit dem Tod, die flüchten können und die Kinder können dort die christlichen Schulen besuchen. Also das nur als Beispiel. Das kommt wirklich in neuester Zeit, hat der Papst eben diese Notwendigkeit gesehen, dieses heilige Land, wenn man so will, was ein geografischer Begriff ist, auf diese Länder beziehungsweise auf die Flüchtlinge, die christlichen Flüchtlinge in diesen Ländern auszuweiten.
Mit welchen Organisationen arbeiten Sie vor Ort, wenn es um Aufgabe und Ziele geht? Und wie entscheidet man, welche Priorität haben und welche weniger?
Die hauptsächlichen Organisationen ist, wie gesagt, das Lateinische Patriarchat. Das ist ganz klar. Also da verfügen wir über 42 Schulen, weitere Institutionen, also nicht nur Schulen, sondern auch Kindergarten. Es hat sogar Universitäten, die dazugehören und andere Pfarreien natürlich, viele Pfarreien. Also das ist der Haupt, das ist die Hauptaufgabe. Dann arbeiten wir mit der ROACO. Das ist die Hilfe für die christlichen oder die katholischen Unierten auch Kirchen, beziehungsweise für alle die Institutionen vor Ort, die eben auch Hilfe benötigen. Es sind, man muss sich das so vorstellen, das sind, teilweise sind das zum Beispiel auch Klöster, also wir sprechen aber immer von katholischen, römisch-katholischen Institutionen, die eben durch die ROACO, durch diese Hilfe für die christlichen mit östlichem Ritus Kirchen, dass die vor Ort ihre Büros haben und die lesen auch die Projekte aus. Diese Projekte, also sowohl vom Patriarchat wie von der ROACO, die gelangen bei uns ans Großmagisterium und werden dort uns, den Statthaltereien, also wir vor Ort, bei uns zu Hause, unseren Mitgliedern dann unterbreitet, beziehungsweise ist es bei mir, jetzt in dem Fall von mir, ist es der Schatzmeister und ich. Wir lesen diese Projekte jeweils Anfang Jahr aus und finanzieren dann durch die Mitgliederbeiträge diese Projekte und schicken auch wieder die Gelder über das Großmagisterium in Rom, also unsere Zentralorganisation, dann ins Heilige Land oder an das Endziel, wo es den Projekten dann direkt zugute kommt.
Bevor wir mit dem Aufbau der Mitgliederstruktur kommen, nur noch eine Zwischenfrage. Wie sieht das Leben der Christen im Heiligen Land aus? Werden sie unterdrückt? Haben sie Probleme? Können Sie da etwas dazu sagen?
Ja, sehr gerne. Das variiert natürlich von den Ländern auch. Wir haben in Israel herrscht ja eigentlich, ist klar, Religionsfreiheit. Das heißt, wir haben dort die Projekte, also auch die Schulen oder die Kindertagesstätten und so weiter, die funktionieren eigentlich soweit gut. Es gibt sogar auch Zusammenarbeit mit den israelischen Behörden, also dass mal, wenn eine Schule zum Beispiel ausfällt bei den Israelis, dann werden auch die Schulen angefragt, können wir ein paar Kinder schicken, vorübergehend oder und so weiter. Also es ist eigentlich eine Zusammenarbeit im administrativen Bereich in Israel. Schwieriger ist es dann in der Westbank oder im Westjordanland oder wir sagen dem ja Palästina. Da ist es wirklich sehr schwieriger, weil man muss sich vorstellen, die Christen sind in dieser Gegend eine doppelte Minderheit. Das heißt, sie sind einerseits Araber, also im arabischen Sektor sind sie Christen. Also da sind sie innerhalb der arabischen Bevölkerung sind sie eine Minderheit, weil sie Christen sind. Und natürlich, sie haben die ganzen Probleme, weil sie in den besetzten israelischen Gebieten leben. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Da gibt es auch kaum Zusammenarbeit zwischen der palästinensischen Autonomiebehörde und den christlichen Institutionen. Also die leben quasi wirklich nur von unseren Spenden. Da ist es viel, viel schwieriger. Dann ist Jordanien. Jordanien ist von daher auch eher wie Israel, also Religionsfreiheit. Die Christen dürfen ihrer Religion da nachgehen, aber es ist ein muslimisches Land mit allen Problemen, die halt ein muslimisches Land auch den Christen bieten. Und auch da muss sehr viel Geld von unserem Orden eben in diese Schulen oder in die anderen Institutionen gebracht werden, dass sie überhaupt überleben können, weil Jordanien ist auch verständlicherweise ein armes Land und hat nicht eigentlich diese Ressourcen hier groß zu unterstützen. Obwohl auch hier muss man sagen, der gerade der jordanische König, der ist sehr offen für die Christen und wie gesagt, durch die Religionsfreiheit können die Schulen und die Institutionen dort überleben, aber mit sehr wenig Geld. Was in Jordanien eben der große Punkt ist, und das habe ich vorher kurz angesprochen, also im Irak oder auch in Syrien im Moment ist es sehr schwierig für die Christen. Sehr schwierig. Also im Irak werden die Christen, wenn Taliban kommen, dann muss ich Ihnen nicht sagen, wie schlimm es ist, dann werden die Christen wirklich umgebracht, wenn man herausfindet, dass es Christen sind. Und darum gibt es sehr viele christliche Flüchtlinge, die kommen dann in Jordanien an und leben dort in diesen Flüchtlingscamps. Also Jordanien hat auf eine Bevölkerung von 9 Millionen, haben die ungefähr um die 1 Million Flüchtlinge. Also das ist unglaublich. Und für diese große Anzahl von Flüchtlingen stellt eben auch über das Patriarchat oder die Hilfe für die orientalischen Christen, die Roako, stellen dort diese Institutionen mit diesen Kindergärten oder Kindertagesstrukturen oder Schulen, wo dann die Christen hin können. Ich hoffe, ich habe Ihnen das so einigermaßen gut erklärt.
Danke vielmals. Nun, wie ich schon angetönt habe, kommen wir zum Aufbau und die Mitgliederstruktur. Können Sie uns da dazu was sagen?
Ja, sehr gerne. Und zwar, wir sind also weltweit gesehen, sind wir plus minus um die 30.000 Ritter und Damen. Die sind verteilt auf ungefähr 40 Länder und sind ungefähr 62 Statthaltereien. Also wir haben vorher schon gehört, wir sind Schweiz, Liechtenstein, sind wir eine Statthalterei. Aber man muss sich vorstellen, also eine Statthalterei für zwei Länder. Aber zum Beispiel Italien hat 7 Statthaltereien. Also es kommt immer ein bisschen auf die, ich sage jetzt mal Administration drauf an, wie viele Mitglieder eine Statthalterei hat. So hat eben Italien durch viel mehr Mitglieder, hat 7 Statthaltereien. Die Schweiz durch weniger, auch Liechtenstein durch weniger Mitglieder, sind es eine Statthalterei mit 2 Ländern. Also das ist die Erklärung, wieso ungefähr 40 Länder, aber 62 Statthaltereien organisiert. Die Leitung obliegt dem Statthalter und der Großprior, also wenn man so will, wir sind immer zweigleisig organisiert, immer ein Laie und ein, auf der höchsten Stufe ist es ein Bischof oder ein Abt. Auf den unteren Stufen, wenn wir dann Mitgliederstruktur oder in den Aufbau dieser Statthaltereien gehen, sehen Sie, dass es verschiedene Stufen hat, aber wir sind immer zweigleisig, also immer ein Laie und an der Seite ein Priester. Also das heißt, auf Statthaltereiebene der Statthalter und der Großprior, so heißt der geistliche Leiter, dem obliegt dann die religiösen und geistlichen Aktivitäten der Statthalterei. Dann auf den unteren Stufen, eine Statthalterei ist dann eingeteilt in Sektionen und die Sektionen wiederum in Komtureien. Und das eigentliche Leben im Orden läuft natürlich auch in den Komtureien ab. Man muss sich vorstellen, bei uns in der Schweiz, wir haben 3 Sektionen und das ergibt sich eben aus den 3 Sprachen. Also wir haben eine Sektion für die Deutschschweiz, wo auch Liechtenstein dazugehört, dann für die Sektion Suisse Romande, also für die französisch sprechenden Schweizer Gebiete und eine Sektion für das Tessin, also die italienischsprachige Schweiz. Dann vielleicht möchten Sie noch ein paar Worte hören über das, wenn wir schon vom Aufbau sprechen. Geleitet wird der Ritterorden in Rom vom Großmeisteramt und eben da ist der Großmeister, der Kurienkardinal, das Oberhaupt des ganzen Ordens. Es gibt auch da einen Rat, den sagt man Großmagisterium und der besteht aus verschiedenen Funktionen, verschiedenen Personen, die Funktionen innehaben, das sind dann verschiedene Generalgouverneure, also ein Generalgouverneur, aber verschiedene Vize-Generalgouverneure, die sind dann zuständig für Europa, Nordamerika, Iberoamerika, Asien und Ozeanien und aber auch noch weiteren Mitgliedern. Für die Schweiz kann ich sagen, dass wir seit 1950 haben wir eben eine Statthalterei, wo schon seit Beginn das Fürstentum Liechtenstein dazugehört. Und der Sitz unserer Statthalterei ist die Michaelstift in Permünster. In der Schweiz sind wir als Verein im Sinne des ZGB konstituiert. Das hängt damit zusammen, dass wir natürlich steuerbefreit sein müssen, da unsere Spenden zu 100% für die Christen im Heiligen Land auch verwendet werden sollen und keine Steuern zahlen müssen.
Wie sieht
soweit kurz der Aufbau und Mitgliederstruktur.
Wie sieht das aus, wenn jetzt eine christliche oder katholische Organisation hier in der Schweiz oder Liechtenstein Sie anfragt, um zu helfen? Was sagen Sie dann?
Ja, also im Prinzip sind wir finanzieren ja unsere Projekte durch die Spenden der Mitglieder. Aber wenn wir haben natürlich befreundete, zum Beispiel Institutionen, unabhängige, oder wir haben Stiftungen, die geben uns Spenden, und diese Spenden nehmen wir natürlich gerne an. Ist ja klar, wenn man auf uns zukommt, dann sind es immer Spenden, die den Christen im Heiligen Land zugutekommen können. Und eben damit auch Geldpolitik ist, fließen diese Spenden zu uns in die Schweiz. Dann werden die genauso zweckgebunden ans Großmagisterium in Rom überwiesen und von dort aus zweckgebunden ins Heilige Land. Also das ist immer, und jeweils der Rückweg kommt immer ein Dankesbrief. Das brauchen wir auch. Unsere Revision natürlich, eben weil wir nach ZGB ein Verein sind, müssen wir eine korrekte Revision durchführen und unsere Jahresbilanz auch von unseren Mitgliedern immer jeweils einem Kapitel in einer Generalversammlung genehmigen lassen. Also diese Gelder nehmen wir auch sehr gerne natürlich an, wenn auch von, sagen wir jetzt, wie Sie das gefragt haben, Außenstehenden, entweder Menschen oder uns Institutionen Gelder zu uns kommen. Also das ist so der Weg.
Also noch einmal, dass ich es richtig verstanden habe, Sie unterstützen rein nur Christen im Heiligen Land, nicht wie ich Sie gefragt habe, wenn eine Organisation hier in der Schweiz finanzielle Unterstützung bräuchte, dann würden Sie es nicht finanzieren.
Nein, das machen wir nicht. Ja, ja, da haben Sie die Frage richtig gestellt und ich habe zu weit ausgeholt. Also wir sind wirklich nur da für die Christen im Heiligen Land. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, also zum Beispiel, wir machen immer eine Zusammenarbeit, ich glaube, so darf ich es ausdrücken, mit der Schweizer Garde in Rom. Wir haben auch immer Schweizer Gardisten bei uns, oder wir stellen eine kleine Delegation, wenn die Ex-Gardisten in der Schweiz ihre Tagung feiern. Also das ist unsere Ausnahme, dass wir mit der Schweizer Garde, mit der päpstlichen Schweizer Garde in Rom zusammenarbeiten. Aber sonst haben Sie das richtig verstanden? Wir unterstützen nur die Christen im Heiligen Land.
Die vorletzte Frage, bevor wir eine Musikpause machen. Jetzt fragen Sie sich sicher, viele Zuhörer und Zuhörerinnen, weshalb eine Frau, und das soll nicht negativ sein, eine Vorsteherin ist, obwohl es ein Ritterorden ist. Und wenn man die Geschichte kennt oder jetzt von Ihnen gehört hat, waren es ja Männer, darum heißt es ja Ritter. Wie kommt es dazu, dass eine Frau in diesem Orden eine Vorsteherin sein kann?
Ja, die Frage, die kommt doch oft, das muss ich sagen. Da sind Sie nicht der Einzige, der diese Frage stellt, und die ist auch legitim, darf ich doch so sagen, weil, wie Sie das richtig bemerken, ganz klar, das waren durch das ganze Mittelalter hindurch waren das Männer, die Ritter geworden sind, von diese Einzelritterschaften eben erfahren durften am Heiligen Grab in Jerusalem. Aber bereits im Jahre 1847, als eben der Papst den Ritterorden gegründet hat, als Institution gegründet hat, hat er bereits den Damen eben erlaubt, auch aufgenommen zu werden im Ritterorden. Und dann aber das wichtigste Dokument, das kam im Jahre 1888, das war Papst Leo XIII, hat ein apostolisches Schreiben, also explizit verfasst, dass die Damen gleiche Rechte und Pflichten, also es sind ja nicht nur immer die Rechte, die die Damen haben, sondern auch die gleichen Pflichten haben im Orden, wie, und das ist natürlich wichtig, wie die Laienmänner. Also wir haben, wie gesagt, wir haben immer diese Zweispurigkeit, ich glaube, das ist der richtige Ausdruck, Zweispurigkeit, dass immer ein Priester neben dem Laien, der die Komturei, Sektion oder Statthalterei führt. Und das ist eigentlich das Schöne auch dran, dass man immer zusammen in Begleitung eines Priesters diese Aufgaben wahrnehmen kann. Aber weil es ein Laienorden ist, ist halt auch auf Stufe Statthalterei der Laie eigentlich der eigentliche Führer des Ordens. Und daher, also kann ich Ihnen die Frage beantworten, seit 1888 ist es theoretisch möglich, dass eine Frau eben diese Posten einnimmt. Das war aber halt durch viele, viele Jahrzehnte nicht der Fall, weil es gab einfach weniger Damen. Und ich glaube, die erste Dame, die das gemacht hat, war vor rund 25 Jahren Lateinamerika, hat damit angefangen, dass der damalige Kardinalgroßmeister eine Dame in das Amt eines Statthalters berufen hat. Und mittlerweile, jetzt seit 25 Jahren, ist es eigentlich nicht mehr eine so Seltenheit, dass Damen Statthalterinnen sind. Ich würde jetzt sagen, aber wir sind jetzt um die zwischen 10 und 12 Statthalterinnen auf diese 62 Statthaltereien verteilt, die im Amt sind.
Nun, falls sich jemand interessiert für den Ritterorden aufgenommen werden möchte, können Sie uns sagen, wie das Verfahren aussieht?
Ja, das Verfahren ist, also ganz grundsätzlich steht der Orden allen katholischen Damen und Männern offen. Dann muss man aber, ja, wie soll ich das korrekt ausdrücken, man muss sich irgendwie natürlich für die Christen im Heiligen Land auch, ich sag mal, zumindest interessieren oder ein gewisses Herzblut für diese Christen im Heiligen Land auch verspüren, weil es ist ja nicht nur, dass wir spenden für die, sondern zur Mitgliedschaft gehört auch, dass man sich verpflichtet, mindestens einmal im Leben eine Pilgerreise ins Heilige Land zu machen, dass man eben diese Projekte, diese heiligen Stätten, die Menschen dort besucht. Also ich würde mal sagen, diese Grundvoraussetzung, dass man eine gewisse Liebe für das Heilige Land und für die Christen dort verspürt. Dann, man kann nicht einfach sagen, so, jetzt melde ich mich mal auf der Homepage an, ich möchte gerne Mitglied werden und da spenden. Das geht nicht, weil wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine gelebte Gemeinschaft. Wie ich vorgesagt habe, auf der Stufe Komtureien spielt sich das Ordensleben ab, also wir sind Laienorden, aber trotzdem, wir haben doch viele, viele Anlässe. Und das sind sehr schöne Anlässe, sind immer verbunden mit einer Messe, ist entweder ein Ausflug oder also ganz vielfältig. Manchmal ein Familienausflug oder Feste, die wir vom Orden haben, die wir feiern. Und wie gesagt, immer mit einer Messe und es ist eine Gemeinschaft, eine gelebte Gemeinschaft. Und drum sagen wir auch, es braucht mindestens 2 Jahre Kandidatur, damit man auch sieht, passt jemand in diese Gemeinschaft, kann er sich auch mit diesen Leuten identifizieren, mit den Ideen, steht man da dahinter und drum, man kann sich melden, zuerst eben, je nachdem, meistens erfolgt es so, dass man jemanden kennt, der jemanden kennt und dann ist der Kontrollpräsident, der mal ein Gespräch führt und jemand einlädt an so einen Anlass und dann ergibt sich dann das Folgende daraus, aber wir sagen doch immer 2 Jahre braucht es einfach braucht es diese Zeit, eine gewisse Kandidatur, bis es dann zur offiziellen Aufnahme kommt. Die offizielle Aufnahme ist dann ein ziemlich langes Dossier, das man einreichen muss und sind so verschiedene Schritte. Dann wird das Dossier also es braucht noch ein Nihil Obstat des Diözesanbischofs, der muss schauen, dass in den Akten alles in Ordnung ist. Man muss sich halt zu den Zielen des Ritterordens und zur katholischen Kirche bekennen. Dann geht das Ganze nach Rom. In Rom wird das Dossier noch einmal geprüft. Dann geht es ans Staatssekretariat. Staatssekretariat prüft das Dossier auch noch einmal. Es ist ein ziemlich langer Prozess, weil wir eben diese Institution der Kirche sind, bis dann das Okay, wenn man so will, von Rom kommt. Und dann kann dann der Prozess angefangen werden, dass die Investitur vorbereitet wird. Das ist dann die formelle Aufnahme in den Ritterorden.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, machen wir hier nun eine kurze Musikpause. Mein heutiger Interviewgast ist Frau Doktor der Philosophie Donata Maria Gretlo-Benziger, Vorsteherin vom Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Vor der Pause haben wir gehört, wie das Verfahren aussieht, wenn jemand aufgenommen werden möchte, welche Pflichten und Rechte hat dann jemand, wenn er im Orden aufgenommen wird.
Ja, kommen wir vielleicht eben zu den Pflichten zuerst mal. Das heißt, eine Dame und ein Ritter verpflichtet sich also ganz grundsätzlich zuerst mal zum katholischen Glauben zu stehen, zum Papst, zur Kirche, dann aber auch zur Ortskirche, also das ist auch immer noch ganz wichtig, dass jemand auch verankert ist in der eigenen Pfarrei, daheim. Das ist eben auch so etwas, das man nicht vergessen sollte. Also es ist nicht, dass man jetzt, damit das gemacht ist, irgendwie einfach mit dieser Mitgliedschaft, sondern man soll eben auch daheim in der Ortskirche verankert sein, im Glauben und in der Pfarrei. Dann Pflichten weiter, man möchte sich eben doch für die Christen auch finanziell und auch im Gebet einsetzen. Und dann weitere Pflicht ist eben, dass man sich einmal im Leben mindestens für oder beziehungsweise ins Heilige Land reist. Und wir bekommen dann, also die Mitglieder bekommen dann auch jeweils die Pilgermuschel verliehen, wenn man eben am Grab Christi gewesen ist. Und ja, also das ist das. Dann sagen wir natürlich auch, jeder Einzelne muss an seinem eigenen Weg zur Heiligkeit arbeiten, muss eine Spiritualität pflegen. Und für das haben wir auch unsere Prioren, unsere Priester, die eben auch zur Verfügung stehen, uns leiten, uns helfen, diesen Weg mit dem Orden zu gehen. Dann sind wir als päpstlicher Orden haben wir auch gewisse Rechte, das heißt, wir gehören zu dieser Ordensfamilie auch weltweit. Wir haben auch Austausch untereinander. Wir werden regelmäßig, aber doch alle 4 bis 5 Jahre, wenn eine Konsulta stattfindet, dürfen wir eine Papstaudienz mitmachen. Und das gehört so ein bisschen zu unseren Rechten. Also Rechten ist vielleicht zu viel gesagt, aber zu unseren Privilegien, dass wir halt zu dieser Institution direkt angehören.
Kommen wir nun zu Wappen und zum Wahlspruch. Zuerst der Wappe, wie sieht er aus? Können Sie es beschreiben?
Ja, sehr gerne. Wir haben das sogenannte Jerusalemkreuz. Das Jerusalemkreuz, das ist ein Kreuz mit 4, also ein Kreuz in der Mitte und dann mit 4 kleineren Kreuzen jeweils in den Ecken. Und die 5, eben diese 5 Kreuze des Jerusalemkreuzes, die werden auch als die 5 Wunden Christi gedeutet. Das Jerusalemkreuz, das sieht man, begegnet uns ja immer wieder, wenn wir im Heiligen Land sind, also zum Beispiel auch die Franziskaner, die Kustodie im Heiligen Land, die trägt auch dieses Jerusalemkreuz. Und das ist schon unser, ja, wie soll ich sagen, auch ein bisschen unser Anhaltspunkt im Gedenken an die 5 Wunden unseres Herrn, dass wir immer das uns bewusst sind. Wir tragen das auf unseren Insignien, wir tragen das auf unserem Ordensmantel. Und diese 5 Wunden Christi, dieses Jerusalemkreuz, erinnert uns eben an unsere Verbundenheit mit dem Heiligen Land.
Nun zum Wahlspruch. Können Sie es sagen, wie er heißt und die Bedeutung dahinter, wann es zum ersten Mal gesagt wurde?
Der Wahlspruch, genau, das ist Deus lo vult, also Gott will es. Ganz ursprünglich kommt dieser Wahlspruch von Urban II., als er 1099 zum Kreuzzug aufgegeben hat, zum ersten Kreuzzug. Die Idee dahinter war natürlich schon damals ein Aufruf zur Unterstützung eben der Christen im Heiligen Land, als er eben auch zu den Kreuzzügen aufgerufen hat. Aber heute ist das natürlich, haben wir, wenn man so will, anstelle von diesen kreuzfahrenden Idealen, von früher treten heute die Damen und die Ritter in ihrem privaten, in ihrem beruflichen Umfeld für unseren Glauben, für die katholische Kirche und eben für den Papst ein. Und es ist auch eine Verpflichtung, den Christen im Heiligen Land, wie gesagt, finanziell und auch spirituell zu helfen.
Wie sieht es mit der Uniform aus? Gibt es eine und falls ja, wie sieht sie aus?
Ja, also Uniform in dem Sinn, wir tatsächlich gibt es eine Uniform für die Männer natürlich. Das ist eine weiße Jacke, dunkelrote Hosen, auch mit den Insignien drauf, aber diese wird überhaupt nicht mehr getragen. Es gibt auch den Dreispitz, der früher dazugehört hat. Also wir haben noch eine oder 2 Exemplare in unserem Archiv, aber diese wird überhaupt nicht mehr getragen. Was für uns aber wichtig ist, und wir sagen, also im übertragenen Sinn, wenn man so will, als Uniform, ist unser Ordensmantel. Der Ordensmantel in Anlehnung eben an die Pilgerreisen während dem ganzen Mittelalter hindurch ans Heilige Grab, tragen wir eben diesen Mantel. Das hängt auch zusammen, dass wir feiern auch unsere Investituren in diesem Sinn, in Anlehnung, wie das früher gemacht wurde, dass eben diese Ritter, die sind gepilgert ins Heilige Land, dann haben sie die Nacht durch gewacht am Heiligen Grab hindurch, die ganze Nacht gebetet. Darum machen wir für unsere Investituren am Vorabend eine Vigilfeier in Anlehnung, eben diese Nacht durchbeten. Und dann am nächsten Tag, am Morgen früh, fand dann die Investitur statt am Heiligen Grab. Und so auch wurden die dann eingekleidet mit diesem Mäntel, mit dem Jerusalemkreuz drauf und in Anlehnung an diese Pilgerreisen, an diese Investituren, tragen wir heute auch immer noch die Männer die weißen Mäntel mit dem roten Kreuz drauf und die Damen in Anlehnung an das Protokoll des Heiligen Stuhles, weil die Damen in Schwarz gekleidet sein müssen, wenn sie an den Papst herantreten, den schwarzen Mantel mit dem roten Jerusalemkreuz drauf.
Korrigieren Sie mich, wo liegt oder ist das der gleiche Ordensmantel? Man sieht manchmal einen schwarzen Mantel mit einem weißen Kreuz, aber nicht die fünf Kreuze. Wo ist da der Unterschied oder ist das ganz etwas anderes?
Das ist ganz etwas anderes. Das gehört die sogenannte Kukulle für den Malteserorden. Und wir, also wir Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, wir tragen die Männer immer den weißen Mantel mit dem roten Jerusalemkreuz und die Damen den schwarzen Mantel mit dem Jerusalemkreuz. Und wenn man das manchmal sieht, irgendwo, entweder die Johanniter oder die Malteser. Die Johanniter sind die protestantische zweites Malteserorden. Also das könnte halt mit denen verwechselt werden, wenn man sich nicht wenn man sich nicht genau bewusst ist. Aber bei uns tragen die Männer, die Ritter, immer die weißen Mäntel mit dem roten Kreuz drauf.
Haben Sie auch einen Ordensfest, wo alle Länder an einem Tag dieses Fest feiern?
Ja, haben wir und sogar haben wir vier davon. Und zwar, wenn ich chronologisch, also vom Jahresablauf durchgehe, dann haben wir das Gedächtnis der heiligen Helena, das ist am 18. August, dann des heiligen Pius X. Am 21. August, dann das Fest der Kreuzerhöhung am 14. September und dann das Fest der selben Jungfrau Maria, Königin von Palästina eben, was für uns so wichtig ist, der 25. Oktober. Das sind unsere vier offiziellen Ordensfeste. Und Meister, da haben Sie es gerade angesprochen, dass wir dann wirklich, das feiern alle Statthaltereien, an diesen Tagen machen wir entweder eine Messe oder, also eine Messe sowieso immer, aber oft gibt es dann dazu entweder noch einen Vortrag oder je nachdem, was eine Komturei dazu organisiert, sind das unsere Ordensfeste.
Nun noch eine Frage, wird das Fest hier in der Schweiz immer an gleicher Stelle organisiert oder wechselt es jedes Mal?
Ja, Sie sprechen jetzt von diesen offiziellen Ordensfesten
genau.
Und von der großen Investitur?
Nein, von großen Ordensfesten.
Also diese Feste des Ordens, die feiern, ja, auch da haben Sie die richtige Frage gestellt, weil manchmal verlegt eine Sektion oder eine Komturei, wenn der 25. Oktober, wenn es nicht möglich ist, an dem Tag zu feiern, dann gibt es halt am Samstag drauf das große Fest, sagen wir mit der großen Messe, Maria Königin von Palästina, halt 2-3 Tage später. Also das kann auch mal vorkommen. Meist aber, muss ich sagen, schauen die Komtureien, wenn sie wirklich diese Ordensfeste feiern wollen, dass sie es wirklich am Tag machen können.
Und hier in der Schweiz, wo wird das am meisten abgehalten?
Die Ordensfeste, das findet immer auf Stufe Komtureien statt. Es gibt eigentlich nur zwei Feste, die von der gesamten Halterei, also Schweiz und Liechtenstein, gefeiert werden. Das ist die große Investitur. Die findet immer jedes Jahr an einem anderen Ort statt, meistens im Frühling, also entweder Mai oder Juni. Und das Totengedenken, das ist dann immer Ende Oktober, also rund um den 1. November herum. Das findet immer in Beromünster statt, für die ganze Schweiz. Also es gibt nur zwei Feste, die wir von der ganzen Schweiz.
Die vorletzte Frage, wie finanziert sich der Orden jetzt hier auf der Schweizer und Liechtensteiner Ebene gefragt?
Der Orden, also wir ziehen, wenn man so will, oder an uns gelangen die, Spenden der Mitglieder. Und die Spenden, die gehen wirklich 1:1 zu 100% direkt über Rom ins Heilige Land zu unseren Projekten, die, wie gesagt, wir jeweils Anfang zu Jahr ausgelesen haben. Und im Verlauf des Jahres kommen diese Spenden herein und dann können wir auch im Verlauf des Jahres unseren Verpflichtungen nachkommen. Wir haben noch zusätzlich aber haben wir Jahresbeiträge für zum Beispiel unsere Homepage oder wir geben auch regelmäßig eine Zeitschrift heraus, einmal im Jahr, wo wir auch das noch gedruckt haben, ein bisschen, wo wir die Projekte vorstellen, aber auch das Ordensleben. Und für diese, ich sag mal, administrativen Belange haben wir noch einen Mitgliederbeitrag von 100 Franken, halt einfach für jedes Mitglied. Und das sind dann mehr diese administrativen Belange, die zusätzlich noch dazukommen. Aber wie gesagt, wir unterscheiden ganz klar zwischen Spenden, wo wir eben steuerbefreit sind, weil wir eben ein Verein sind, nach ZGB und diesen administrativen Ausgaben.
Die letzte Frage, liebe Frau Gretlo, gibt es einen weltweiten Austausch von diesem Ritterorden? Und falls ja, wie sieht er aus?
Ja, tatsächlich. Also es gibt auf jeden Fall alle 5 Jahre eine sogenannte Consulta. Das ist die Vollversammlung des Ordens. Das heißt, da kommen alle Mitglieder des Großmagisteriums, alle Statthalter, wenn möglich auch die Großprioren, dann aber Vertreter des Staatssekretariats, also des Heiligen Stuhls, dann eben, wie schon vorher gesagt, die RoaCo, die Kongregation für die orientalischen Kirchen. Und die kommen einmal alle 5 Jahre zusammen. Das findet meistens immer in Rom statt, eben verbunden, wenn wir noch das Glück haben, eine Papstaudienz, wo der Papst uns begrüßt. Das heißt, wir kommen da einmal zusammen auf dieser Stufe. Aber dann jedes Jahr gibt es auch Treffen von europäischen oder asiatischen oder amerikanischen Statthaltern mit dem Großmagisterium und da kann man auch schon sehr vieles besprechen. Das sind dann meistens 2 oder 3 Tage Sitzungen, wo man im Plenum über die Probleme, über die der Orden weitergeführt werden soll und so weiter diskutieren kann. Und zusammen natürlich immer mit unserem Kardinal Großmeister, der uns da sehr unterstützt und hilft und auch das Großmagisterium. Es ist sozusagen ein Austausch und Informationssitzung. Dann vielleicht noch weltweiter Austausch, wenn Sie so fragen, was ganz schön ist. Der Orden ist eine wirkliche Familie. Also über Kontinente, Landesgrenzen hinweg. Wenn man nach Amerika geht, dann kann man dort sich bei den lokalen Statthaltereien kann man sich melden. Dann ist man vielleicht eingeladen zu einem Anlass von einer Komturei oder wenn sogar vielleicht sogar Statthalterei, wenn eine große Investitur stattfindet, dann kann der jeweilige Statthalter auch eine Vertretung schicken oder selber gehen. Und man wird begrüßt, man ist einfach daheim. Man ist daheim, man sieht die gleichen Rituale, die gleichen Menschen, alle sind gleich für die Ordensfeste angezogen im Mantel. Also man findet sich wirklich in einer familiären Umgebung wieder, ob das Australien oder Kanada oder Südafrika ist. Und das hat etwas Wunderschönes. Es ist wirklich diese Ordensfamilie über Kontinente hinweg.
Habe ich Sie etwas vergessen zu fragen, was Ihnen am Herzen liegt, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gerne erfahren möchten oder sollten, dann wäre es jetzt dieser Moment.
Ja, das würde ich sehr gerne machen. Also danke, dass Sie da noch nachfragen. Ich glaube, dass man die Macht des Gebetes nicht unterschätzen sollte. Nie. Und die Christen im Heiligen Land oder eben im ganzen Nahen Osten, die werden wirklich verfolgt, unterdrückt oder auch manchmal nur einfach auf die Seite geschoben. Und ich glaube, also wenn ich hier einen Aufruf für ganz viele gute Gebete, gute Gedanken, eine Gemeinschaft im Gebet fragen darf, aber auch diese Sensibilisierung, dass es wirklich den Christen ganz schlecht geht. Und ich meine, wir wissen ja auch weltweit, gerade in Afrika sind wieder Christen verfolgt worden. Wir leben hier so vielfach in einer Welt, wo wir uns das vielleicht zu wenig bewusst sind, dass man einfach wirklich diese Christen nicht vergessen soll und immer wieder ins Gebet einschließen. Also wenn ich das mit auf den Weg geben kann, dass die Zuhörer mit uns Ritter und Damen vom Heiligen Grab zu Jerusalem mitbeten für die Christen. Ich sage jetzt bei uns im Heiligen Land, ja, diese Gebetsgemeinschaft machen würden, wäre das etwas Wunderschönes. Und dafür danke ich.
Ich glaube, das war ein guter Schlusspunkt. Liebe Frau Gretlo, ich möchte mich herzlichst bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Ihnen persönlich und Ihrer Familie Gottes Segen und viel Kraft in Ihrer Arbeit.
Oh, danke schön. Das wünsche ich Ihnen ebenfalls von ganzem Herzen und ich bedanke mich ebenfalls für den netten, netten Austausch. Alles Gute Ihnen, Herr Novakovic. Danke schön.
Das war Frau Doktor der Philosophie, Donata Maria Gretlo-Benziger, Vorsteherin des Rittenordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Sie hörten die Sendung Zoom auf novaradio.ch. Durch die Sendung führte Sie Davor Novakovic.